Im Endeffekt, jeder muss immer zwei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet, warum ich? Was zeichnet mich aus? Die zweite Frage, die aber jeder beantworten können muss, warum jetzt? Warum bist du genau jetzt zu diesem Zeitpunkt die Richtige für den Job?
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und heute wird es etwas politischer. Denn ich habe Julius van der Laar zu Gast und wenn du ihn vielleicht gleich hörst, die Stimme oder das Bild siehst, dann wirst du denken, den kenne ich doch. Und denn er ist regelmäßig zu Gast, vor allen Dingen in vielen politischen Sendungen, sei es bei ARD, ZDF, NTV und wie sie alle heißen. Das heißt, es kann sein, dass er dir bekannt vorkommt. Er ist nämlich schon sehr lange in der Politik unterwegs, vor allen Dingen eben als Kampagnenberater, beziehungsweise hat er da auch schon sehr, sehr früh, ist jetzt schon 12 Jahre her, wenn ich das richtig weiß, bei Barack Obama mitgewirkt beim damaligen US-Wahlkampf. Also sehr, sehr aufregend, dass du dir die Zeit nimmst, Julius. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
Christine, tausend Dank für die Einladung. Großartig, hier zu sein.
Ja, was für eine spannende Phase gerade. Wir nehmen den Podcast gerade auf Mitte Februar und es ist eine ganze Menge los. Zumindest muss ich das für mich feststellen. Für dich ist es vielleicht Daily Business, keine Ahnung. Und ich möchte gern, bevor wir wirklich so ein bisschen stärker politisch reinsteigen, dir am Anfang die Frage stellen, weil wir das immer machen. Was bedeutet vor allen Dingen auch mit deiner Expertise, mit deinem Blick so auch auf politisch-internationalen Bereich Female Leadership?
Ja, ich finde, du sagst, es ist wahnsinnig viel los gerade. Ja. Egal, wann man den Fernseher anmacht, man hat das Gefühl, Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel, Robert Habeck, all die anderen stehen dort, die Kanzlerkandidatinnen, Kanzlerkandidaten und debattieren. Es sind, glaube ich, 9 oder 10 TV-Formate, die jetzt auf uns reinprasseln und natürlich all den unentschlossenen Wählerinnen und Wählern jetzt nochmal die finalen Argumente liefern sollen, warum sie die eine oder die andere Partei eben auch wählen sollen. Female Leadership. Wenn ich im Moment so auf die politische Szenerie schaue und vor allem, wenn wir kurz Deutschland verlassen und nach Amerika schauen, da habe ich das Gefühl, es ist die männlichste Form der Leadership, die wir seit einer echt langen Zeit gesehen haben. Donald Trump, Elon Musk, ne? Es ist im Endeffekt komplett dominiert von einer Männlichkeit, die quasi aus den 70er, 80er Jahren noch stammt. Viel Goldenes, viel, ich glaube, einige würde sagen, einfach diese schwere Energie, die maskuline Energie der 90er. Insofern, was bedeutet Female Leadership? Für mich sind es Frauen, die in die Führung gehen und sich dort auch teilweise mit rein drängen. Und es gibt eine Reihe von großartigen Beispielen dafür in der deutschen Politik. Aber ich will eins ganz explizit rausheben. Und das ist für mich Caroline Weimann. Caroline Weimann ist die Gründerin von jointpolitics.org, die gesagt hat, wir können nicht einfach nur warten, bis in den Parteien irgendjemand kommt und die Richtigen dann irgendwann auch ihren Zeitpunkt haben, wo sie oben rauskommen. Wir müssen jetzt in Talente investieren, in politische Talente und vor allem auch in viele weibliche Talente. Und deshalb habe ich von vornherein auch mitgemacht bei Joint Politics. Wie gesagt, diese Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, junge politische Talente zu fördern. Leute, die normalerweise vielleicht in Parteien erst ewig brauchen würden, um sich durchzusetzen, die zu fördern, neue Ideen mit in die Politik mit reinzubringen. Und ich bin echt stolz darauf, dass dort viele weibliche Talente auch mit drin sind. Das heißt, auf der einen Seite eben genau den Blickwinkel zu haben, dass wenn dort ein politisches Talent da ist, das eben auch zu fördern. Auf der anderen Seite eben auch, vor allem eben auch Frauen, Female Leaders, die eben sagen, ich will. Und das gehört eben auch mit in der Politik dazu. Irgendwann musst du halt eben auch sagen, ich kandidiere. Meine Idee ist gut genug oder zumindest genauso gut wie die von den anderen auch. Und deshalb will ich es eben auch haben. Von draußen kommt man nur rein, wenn man den Fuß nicht nur in den offenen Türspalt mit reinsteckt, sondern halt eben auch im Servicefall die Tür eintritt. Und das braucht es halt eben auch.
Ja, gute Metapher, wirklich an mancher Stelle ein bisschen kräftiger zudrücken quasi, damit was passiert. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, diese Maskulinität. Wir in den USA wurde jetzt gerade so ein bisschen auch dieser Begriff, oder zumindest habe ich ihn vorher noch nicht so stark gehört, aber dieses Broligarchie jetzt oder Broligarchie, ich weiß noch gar nicht, wie man es richtig ausspricht.
Die Bros, auch
deutsche,
ja.
Die Bros, ja, die deutsche Variante, also vor allen Dingen sehr konzentriert, sehr mächtige, tendenziell eher konservative Männer, die so vermeintlich Deals machen, aber so richtig auch in der Politik. Was merkst du da jetzt gerade, was in den USA passiert? Du hast es kurz angesprochen.
Angesichts dessen, dass ich natürlich ein objektiver Beobachter sein möchte, werde ich jetzt kurz die andere Seite mit einnehmen und sagen, wenn jetzt Donald Trump hier sitzen würde, wird er sagen, Moment mal, welche männlich dominierte Politik denn überhaupt? Schau dir doch mal mein Kabinett an. Es wurde Linda McMahon durchgesetzt, die designierte bzw. jetzt auch Bildungsministerin. Wir haben Tulsi Gabbard. Wir haben vor allem das erste Mal, dass eine Büroleiterin, also Chief of Staff, bisher immer nur Männer, egal ob es Demokraten oder Republikaner waren, republikanische Präsidenten waren. Dieses Mal haben wir zum ersten Mal Susie Wiles. Das war eine, die bei ihm in der Kampagne schon mitgearbeitet hat, Kampagnenmanagerin, die jetzt eben auch Chief of Staff ist. Ne? Die Iron Maiden im Endeffekt, die immer wieder durch ihre Härte auch geglänzt hat und eben 100% Loyalistin für Donald Trump ist und seine Agenda eben auch durchsetzt. Das heißt, Donald Trump sagt dann ganz klar schon auch, ich schreibe hier Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja auch um den Stil. Und da ist Trump, glaube ich, jemand, der immer schon gemerkt hat, wo ist im Moment das Momentum im Land? Was ist der Zeitgeist? Wie kann ich diesen Zeitgeist eben auch massieren und größer machen? Und ich glaube, gerade mit Blick auf, nennen wir es ruhig so, wie es Trump und viele Republikaner immer wieder nennen, die Woke Agenda. Das scheint zumindest vielen zu groß geworden zu sein. Vor allem eben auch unter dem Kontext oder in dem Kontext, dass viele Leute gesagt haben, die Wirtschaft zieht so einfach nicht mehr mit. Wir können uns das Ganze jetzt nicht mehr leisten. Wir brauchen jetzt eben Trump, der hart auftritt, der alles Unnötige einmal wieder ausradiert. Gehen wir halt wieder zurück zu dem Modell der 70er, 80er, 90er Jahre, wo alles gut funktioniert hat, vermeintlich. Und jetzt ist eben Economy first und dementsprechend halt auch Trump first und America first. Mhm. Und vielleicht dementsprechend jetzt auch eben wieder Male first. Das ist zumindest, glaube ich, das, was wir im Moment gerade im Prisma sehen.
Ja, ich, also so stark, also du nimmst das aus einer wirklich sehr, sehr professionellen Brille wahr und bei mir schwingt vieles davon auch mit. Und jetzt frage ich mich trotzdem gleichermaßen so dieses, es gibt ja wahnsinnig unfassbar viele Studien, die auch zeigen, wie wichtig Diversity ist und eine gewisse Wokeness und so weiter, ja. Warum ist, hat man, also jetzt, ne, du hast auch aufgezählt, wie viel auch weiblicher Anteil im Kabinett beispielsweise ist. Hast du trotzdem das Gefühl, dass da irgendwas bei Trump trotzdem irgendwie was piekt, dass er sagt, so er möchte diese Diversity oder überhaupt Gleichberechtigung in einer gewissen Form gar nicht so unterstützen? Oder ist das etwas, was nur von außen so wirkt?
Ich glaube, es gibt einfach eine Reihe von Themen, die sich für Trump und aus seiner Perspektive wunderbar nutzen lassen, um seine Agenda eben zu treiben. Und lass mich dir ein ganz explizites geben. Das ist natürlich Transgender in Sports. Mhm. Also diese Idee, dass Transgender-Männer plötzlich in Frauen, in weiblichen Sportarten eben auch mitspielen und dort competen, was eben unfair ist und Frauen benachteiligt sind. Das ist ein Thema, das er sich rausgegriffen hat. Das hat er immer wieder während dem 2024er Wahlkampf genutzt, um zu sagen, die Demokraten sind absolute Lunatics. Ne? Die wollen unsere Frauen nicht davor schützen, dass Männer in den Sport mit reinkommen. Das ist unfair. Ne? Und unter diesem Prisma Fairness versucht Trump das Ganze eben auch zu frame. Und zu sagen, die Demokraten sind radikale Lunatics auf der linken Seite, ne? Können wir nicht mitarbeiten. Naja, jetzt kommt er eben rein und unterzeichnet eben diese Executive Order, Banning Transgender from Women's Sports. Dann macht natürlich jemand sofort die Studie auf und sagt, naja, wie viele sind denn wirklich davon betroffen? Stellt sich raus, in der NCAA, also in der College-Liga, sind 10 ehemals Männer, jetzt Frauen, die dort eben auch mitspielen. Und dementsprechend ist dieses Thema jetzt eigentlich ein Non-Issue. Er hat auch überhaupt keine Diskretion, das überhaupt auch auszuüben. Und nichtsdestotrotz setzt es eben um. Die NCAA knickt sofort ein. Und er kann natürlich sagen, I have delivered on behalf of the American people. Ne? Und Frauen stellen sich jetzt hin und sagen, das ist absolute Fairness. Und Trump ist im Endeffekt der feministische Präsident. Das ist schon bemerkenswert, wie er eben dieses Thema nutzt. Und natürlich das als Wedge-Issue nimmt, um eben so die Gesellschaft auch noch einmal mehr zu spalten und zu sagen, wir haben Common Sense auf der einen Seite und eben crazy radical leftism wokeness auf der anderen Seite.
Ja, das Wort Common Sense ist, glaube ich, nie öfter gefallen als aktuell gefühlt. Und ist das so, wenn so aus deiner Erfahrung, ist das eine richtig politisch durchgeklügelte Strategie, die er hat? Oder ist das viel auch von seiner Impulsivität geprägt?
Ich glaube, Trump ist, und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber Trump ist ein absoluter Marketing-Genius. Er hat herausgefunden, wie liest man den Raum? Was sind die Bedürfnisse, ne? Die Emotionen, die Energie auch, die man in einem Raum aufgreifen muss? Und wie muss man sowas kommunizieren, um die eben auch zu entfachen, diese Energie? Das ist das eine. Das zweite ist, Trump hat halt auch verstanden, es gibt Wedge-Issues. Wedge ist der Keil. Und jedes Mal, das ist alte politische Taktik aus den 90ern, 2000ern, jedes Mal, wenn ich eben eine Zielgruppe habe, die gegen mich ist und ich dort nochmal einen Keil reintreiben kann und die so nochmal pulverisieren kann, das heißt in viele unterschiedliche Mosaiksteine aufteilen kann, dass die nochmal untereinander gegeneinander sind, naja, dann tue ich mir natürlich einen Gefallen, weil ich dann eben gegen mehrere unterschiedliche Feinde, politische Feinde eben auch angehen kann und somit meine eigene Basis konsolidieren kann. Und das ist die Herangehensweise, die für Trump extrem gut funktioniert hat. Jetzt sagt natürlich Trump, wir haben ein Mandat. Ne? Er hat overwhelming gewonnen. Es war ein absoluter Landslide, nicht nur das Weiße Haus, sondern auch Kongress, auch noch den Senat bzw. das Repräsentantenhaus. Ne? Hat er alles gewonnen. Fakt ist, glaube ich, dass die Leute jetzt nicht unbedingt nur Trump und Anti-Woke und Anti-DEI-Policies gewählt haben. Die Leute haben vor allem Joe Biden gefeuert. Und ich glaube, das ist das, was hier auch manchmal in der Berichterstattung untergeht. Ne? Die Leute haben gesagt, wir haben einen Präsidenten, der viel zu alt ist. Es ist in der Debatte ganz offensichtlich geworden. Die letzten 2 Jahre von Joe Biden hat man nicht mehr wirklich das Gefühl gehabt, dass Joe Biden wirklich noch volle Kapazität über sich selber oder das Land hat. Und dementsprechend, die haben auf den Eject-Knopf gedrückt und haben Joe Biden rausgefeuert und haben gesagt, gut, dann nehmen wir halt den Donald Trump. Aber es gibt kein Mandat für all das, was Donald Trump im Moment gerade umsetzt, zumindest nicht in der öffentlichen Meinung. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, das rauszuarbeiten.
Und dann war es wahrscheinlich auch viel zu kurzfristig, dass Kamala Harris das gar nicht mehr aufholen konnte, so diesen Wert.
Absolut. Und ich meine, es waren 107 Tage. Interessanterweise, der deutsche Bundestagswahlkampf sind 109 Tage. Also gibt es da eine immense Parallele. Mhm. Aber Kamala Harris, ich finde, hat einen soliden Wahlkampf gemacht vom Handwerkszeug. Wir können jetzt natürlich darüber sprechen, war sie eine gute Kandidatin? Mhm. Konnte sie überhaupt erfolgreich sein? Wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, dass Joe Biden so spät erst aus dem Rennen rausgegangen ist und sie dann eben diesen Scherbenhaufen zusammenkehren musste. Sie hat aber, und das will ich auch sagen, ein paar wirklich fundamentale Fehler gemacht. Mhm. Erinner dich an The View, ne? Das ist dieses MoMA-Magazin quasi auf Steroiden. Kamala Harris war eingeladen und sie wird gefragt, Frau Harris, what if anything would you have done differently from Joe Biden? Was, wenn überhaupt irgendwas, hätten Sie anders gemacht als Joe Biden? Und dann sagt sie, nothing comes to mind. Und das ist natürlich jetzt erstmal loyal, ne? Dass du sagst, das ist der Präsident, der hat mich auch als Vizepräsidentin ernannt. Ich will dem jetzt nicht in den Rücken fallen und nicht im Bus überfahren. Und gleichzeitig, wenn ich mir die Umfragewerte von Joe Biden in den 30ern anschaue, da musst du natürlich auch irgendwo Distanz herstellen und zu sagen, so wie es bisher gelaufen ist, werde ich es nicht weitermachen. Und ich glaube, da hätte sie skrupelloser sein müssen und wie gesagt, diese Distanz eben auch aufbauen müssen. Insofern, egal ob man jetzt Hillary Clinton, und ich weiß, dass du über Female Leadership-Themen hier sprechen möchtest, und jetzt haben wir eben 2 weibliche Kandidatinnen gehabt, der Demokraten Hillary Clinton und Kamala Harris, beide haben verloren. Das spielt mit Sicherheit auch ein extremer Sexismus mit rein. Und trotzdem, glaube ich, waren es eben auch Kandidaten, die im Endeffekt die Legacy ihrer Vorgänger, nämlich Barack Obama und Joe Biden, quasi fortsetzen wollten. Und das ist, glaube ich, auch einfach die undankbarste Position, in der man in Amerika sein kann. Man braucht das Neue. Amerika lechzt nach dem Neuen, der Neuanfang, ne? Jetzt der Turnaround. Und ich glaube, das war mit ein Fehler beider Kandidaturen.
Das ist auch, glaube ich, nochmal eine grundsätzlich gute Message für alle, egal in welcher Position ich bin, nicht versuchen, in irgendwelche Fußstapfen zu treten und irgendwie zu gucken, ich mache es so ähnlich. Das hast du, glaube ich, gerade nochmal ganz gut unterstrichen, ja. Sondern ich gehe mit meiner Persönlichkeit da raus und ich gucke mir ganz genau an, was braucht es jetzt von mir dann in dem Fall.
Wenn ich mit Kandidatinnen und Kandidaten arbeite, auch mit Startups, mit Gründerinnen und Gründern, im Endeffekt, jeder muss immer 2 Fragen beantworten. Die erste Frage lautet, warum ich? Warum kandidiere ich? Was zeichnet mich aus? Oder warum gründe ich jetzt gerade? Oder in einem Jobgespräch, ein Jobinterview. Du bewirbst dich irgendwo. Christine, warum sollen wir sie einstellen? Und du musst beantworten können, warum du? Was zeichnet dich aus? Was sind die Erfahrungen, die du gemacht hast? Was sind die Kompetenzen, die du mitbringst? Die zweite Frage, die aber jeder beantworten können muss. Und das ist das Framing, das Setting, das wir drumherum bauen, den Kontext, den wir herstellen, ist die Frage nach dem Warum jetzt? Warum bist du genau jetzt zu diesem Zeitpunkt die Richtige für den Job? Und da musst du natürlich eine Geschichte erzählen, die quasi wie die Startbahn ist für deine Kandidatur oder eben auch dein Sprungbrett ist in diesen neuen Job rein, warum du jetzt eben uniquely qualified bist, dein Erfahrungsschatz genau zu diesem Zeitpunkt jetzt eben auch genau das ist, was gefragt ist. Und ich glaube, da tun sich viele Kandidatinnen und Kandidaten, sowohl politisch als auch im Startup, wie gesagt, auch Leute, die in einer Interviewsituation stehen, echt schwer, weil wir natürlich so nicht geschult sind, aufzutreten und quasi unseren eigenen Präsidentschaftswahlkampf machen müssen. Aber das ist absolut essentiell, diese zwei Fragen beantworten können zu müssen.
Ja, und ich glaube, da ist auch nochmal manchmal, dass wir Frauen oder viele Frauen einfach noch ein Stück weit oft zweite Reihe waren. Das macht es oft dann noch schwieriger, auf dem On-Point wirklich zu sagen, warum ich jetzt genau in der Situation die Beste bin, ohne das Gefühl zu haben, ich stelle mich jetzt egozentrisch in den Mittelpunkt, wobei es natürlich eine gewisse Egozentrie in dem Moment dann auch braucht.
Ja, da kommen wir zurück zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Ne? Ja. Wenn du glaubst, dass du die Richtige bist, dass du in den Bundestag möchtest, Bürgermeisterin werden möchtest, dass du die Gründerin bist und den Fund bekommen solltest, was auch immer es ist, oder jetzt eben diesen Job eben auch bekommen solltest, der Fuß muss in die Tür rein. Ne? Mhm. Und am Schluss wird halt niemand sagen, ach, wie schön, da hinten in der letzten Reihe sitzt noch jemand, möchtest du nach vorne kommen? Ne? Mhm. Kandidaten, Kandidatinnen müssen sich durchsetzen. Und der Wähler, die Wählerin, wie schauen die eben auch auf jemanden, wenn die eben hinten sitzen bleiben? Irgendwann, wie gesagt, musst du nach vorne kommen und das Podium erstürmen. So banal das klingt und vielleicht auch so, wenn du es männlich nennen möchtest, aber das ist halt im Endeffekt schon auch, glaube ich, in dieser Bundestagswahl auch Teil von dem Ganzen. Ne? Wir schauen eben, wem trauen wir es zu, uns die nächsten 4 Jahre eben auch zu navigieren. Da muss jemand eben auch die Hand nehmen und das Zepter eben auch greifen.
Ja, und jetzt hast du gerade angesprochen, dass so wir, die, also gerade vor allen Dingen auch die USA, sich was, die wollten was Neues. Jetzt will ich versuche mal den Bogen zu spannen,
ja, bitte.
Warum in Deutschland beispielsweise oder auch ne, USA ja genauso, vielleicht auch deswegen Populismus mehr greift als vorher, gerade in dieser Phase, zumindest habe ich das Gefühl, dass da diese neuen Geschichten erzählt werden, hier jetzt ist Veränderung, jetzt radikale Aktion hier und da. Ist es ein Grund, dass wir vielleicht zu viel Demokratie hatten und ja, wir jetzt wirklich mehr Populismus mit vielen leeren Versprechungen eher drauf oder drauf reinfallen, will ich es mal nennen?
Ich glaube, so eine Kampagne ist immer eine Antwort auf die Fragen der Zeit. Ne? Und das Gefühl in Amerika war ja einfach, das Land ist auf einem fundamental falschen Kurs. Jede Umfrage, die du angeschaut hast, waren 72% der Amerikanerinnen und Amerikaner, die gesagt haben, die Zukunft sieht schlechter aus als die Vergangenheit. Ne? Unser Land ist fundamental on the wrong track und deshalb wollen wir change. Ich meine, die älteste Formel im Marketing ist einfach einen Aufkleber drauf zu kleben und zu sagen neu. No. New and improved formula, no, keine Ahnung, die Zahnpasta, die du dir nachher kaufst beim DM oder beim Müller oder wo auch immer, wenn da drauf steht, neue Formula, neue Tinktur, was auch immer. Nur sagen wir, lass uns das doch mal ausprobieren. Insofern die Geschichte zu erzählen, hier ist etwas neu und improved, ist natürlich immer schon Kontrast zu dem Status quo, den wir jetzt gerade haben. Und wenn die Lesart ist, no, dass der Status quo so nicht mehr tragbar ist, da kannst du auch im Moment auf die Umfragewerte der Ampel und vor allem von Olaf Scholz, Robert Habeck gucken, ne? Sagen natürlich auch Leute, wir sind extrem unzufrieden mit der Art und Weise, wie das Land die letzten 4 Jahre gemanagt wurde. Die Wirtschaft ist im Tank. Ne? Die Umfrage, die ich immer wieder sehe, ist 83% der Deutschen sagen, der Wirtschaft geht es entweder schlecht oder sogar katastrophal. Das heißt, wir suchen nach dem Change. Und die Person, die jetzt gerade am besten eben auch den Change im Kontext Wirtschaft eben auch rüberbringen kann, ist wahrscheinlich die Person, die dann schlussendlich auch die Wahl gewinnt.
Wow, ja, das ist in dem Kontext, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist, also wir nehmen, wie gesagt, noch die Folge vor der finalen Bundestagswahl auf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht. Es gibt natürlich Prognosen, die schon so ein bisschen was indizieren. Trotzdem, glaube ich, ist aktuell noch nicht ganz klar, wie sich dann das überhaupt, in welcher Konstellation es sich dann überhaupt finden wird.
Was überhaupt rechnerisch möglich ist.
Ja, und ob die sich dann finden.
Uhr. Ja.
Ja.
Ja. Mit all dem, was schon ausgeschlossen wurde. Mit den Grünen machen wir es nicht. Mit der SPD wollen wir es auch nicht machen. Ne? Mit der FDP und so weiter und so weiter.
Ja. Ja, es wird, glaube ich, so ein bisschen so ein wildes Würfeln. Also ja. Zumindest aus meiner Brille. Jetzt ist, gerade wenn wir auch so ein bisschen auf Deutschland blicken, jetzt die USA sind ja oft so ein bisschen auch unterschwellig bewusster, unbewusster Impulsgeber. Gerade wir merken es jetzt natürlich auch, worauf beispielsweise Friedrich Merz in der Kommunikation greift. Da zumindest habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen auch der Trump-Sprech dabei. Bei anderen sicherlich auch. Ja, was kann da passieren oder was siehst du so ein bisschen auch aus deiner Erfahrung, wie das so auf uns raufschwappen könnte, so diesen Vorsprung, die USA jetzt in einer gewissen Form hat in dem Bereich?
Also ich würde jetzt schon sagen, dass noch ein wirklich signifikanter Unterschied zwischen Friedrich Merz und Donald Trump herrscht. Im Auftreten, in der Kommunikation, in den Inhalten, in ganz, ganz vielen Aspekten. Und wo ich dir trotzdem recht geben würde, ist natürlich der Aspekt, wenn Trump sagt, ich unterzeichne eine Executive Order nach der anderen, also dieses Dekret, das er immer wieder rausholt, jetzt schon mehr unterzeichnet hat als je ein Präsident zuvor zu diesem Zeitpunkt in seiner Amtszeit, sagt so, hier hole ich mein Sharpie raus und komme jetzt eben ins Handeln rein. Das ist natürlich ein Aspekt, Friedrich Merz sich hingestellt hat und gesagt hat, ne, ab Tag 1, wenn ich Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bin, dann werde ich das Innenministerium eben auch anweisen, die Grenzen und so weiter und so weiter. Das ist natürlich eine Kopie aus dem Playbook von Trump. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür. Ich glaube, dass wir im Moment ein Gefühl haben, dass in der Politik wir in so einem Stuck State drin sind. Es ist alles irgendwie festgefahren. Wir haben eben diese 3,5 Jahre Ampelkrach gehabt, wo der eine den anderen blockiert hat, wo alles nicht schnell genug funktioniert, wo die Welt immer schneller wird und wir einfach uns auch danach sehen, dass jemand kommt und handelt. Das heißt, im Moment ist ein Premium da drauf für jeden, der bereit ist zu handeln. Ne? Und ich glaube, diese Handlung muss natürlich eben auch inszeniert werden. Jetzt mache ich nochmal den Punkt auf mit Trump. Ne? Der sieht eben Donald Trump quasi scheintot. Donald Trump schaut und sagt, Joe Biden war quasi die letzten 2 Jahre lang scheintot. Also komme ich jetzt mit einer Geschwindigkeit raus. Steve Bannon hat es eben Flooding the Zone und Muzzle Speed genannt. Ne? So komme ich eben raus und zeige eben auch als Stilmittel eben diese extreme Handlungsfrequenz. Und ich glaube, dass sich da eben auch Friedrich Merz eine Scheibe abschneiden und sagt, die Leute wollen die Handlung sehen. Und ich glaube auch, dass wir uns davon eine Scheibe abschneiden können. Ne? Wenn wir morgens unseren Feed aufmachen und schon eben die Influencerinnen und Influencer sehen, denen wir folgen, die mir schon gesagt haben, um 4 Uhr morgens habe ich schon angefangen, eben, keine Ahnung, meinen Proteinshake zu trinken. Danach war ich schon beim Sport, dann habe ich schon mein Bett gemacht und ich habe schon eben gejournalt und weiß der Kuckuck was. Ich weiß, wie affig das alles ist und dass wir darauf natürlich nicht reinfallen. Aber so dieses Signalisieren von Handlung, das hat natürlich schon auch irgendwo einen Charme. Wir respektieren das ja schon auch, wenn jemand so viel Energie hat. Ne? Und Energie ist natürlich immer besser als keine Energie. Und dementsprechend, glaube ich, hilft natürlich auch diese Inszenierung des Handelns. Und das ist ja das, was Trump im Moment macht. Jetzt ist nur die Frage, kommt er damit durch? Und vor allem verändert sich eben auch gefühlt das Leben der Menschen. Gehen der Preis von einem Ei, von Bacon, von Butter, von Sprit und so weiter, geht er auch runter, weil wenn nicht, dann hat ihm die ganze Inszenierung nur relativ wenig geholfen, dann werden die Leute ihn halt eben bei den Midterm-Elections eben auch abstrafen.
Ja, ich sehe in Social Media ganz oft dieses, was ist mit den Eiern, was ist mit den Eiern, wird da ganz oft kommentiert, immer wenn er die großen Sachen, die vermeintlich großen Sachen kommentiert oder unterzeichnet, dann ist das so ein Punkt, den ich zumindest so ein bisschen aus Social Media Perspektive oft da sehe. Jetzt hast du gerade gesagt, so ein bisschen so dieses, man will auch Handlung sehen. Ist es etwas, was wir uns vielleicht auch, gerade wenn wir so ein bisschen auf Leadership, ja, wenn wir so ein bisschen auch auf so ein gewisses Führungsbild gucken, was jetzt gerade auch, wenn wir so dieses deutsche Stuck jetzt jahrelang hatten, ist es das, was vielleicht Menschen sich auch wünschen, jemand, der wirklich auch in eine Führung geht und das zur Not auch mit Verlusten in anderen Bereichen?
Ja. Ich finde das, lass mich vorwegnehmen, ich habe die Antwort nicht. Ne? Mhm. Das eine ist eben eine inszenierte, gespielte Form des Leaderships. Mhm. Ich spiele quasi den CEO, den Präsidenten, Resolute Desk, Ohrensessel, der Sharpie. Ich unterschreibe ein Ding nach dem anderen. Ne? Das ist gespielter und inszenierter Leadership. Und wenn man sagt so, alle haben ihr Handy in der Hand und scrollen und sehen halt eben nur, der macht, geht das zumindest eine Zeit lang gut. Jetzt ist die Frage, wie glaubwürdig ist das schlussendlich auch? Und in dieser Bundestagswahl haben wir quasi auch zumindest den Test. Ne? Robert Habeck tritt an und sagt ja auch, ich habe jetzt nicht unbedingt alle Antworten. Und das ist ja was fundamental Neues. Er sagt, ne, ich bin eher der nachdenkliche Kanzler oder der möchte ich sein. So niemand in dieser Zeit, und ich finde, das ist eine echt ehrliche Herangehensweise zu sagen, I don't know what's gonna happen. Wenn du dir die letzten Bundestagswahlen anschaust, jedes Mal wurde gewählt und innerhalb der nächsten 6 Monaten ist die Welt uns einmal komplett um die Ohren geflogen und niemand hat in irgendeinem Wahlprogramm aufgeschrieben, was würde er denn eben machen, wenn Putin in der Ukraine einmarschiert oder was würde er machen, wenn wir ein Covid-19 haben oder was würde er machen, wenn eine Finanzkrise kommt und all diese Aspekte. Das heißt, wir wählen ja Leute unter dem Gesichtspunkt, dass wir sagen, wir glauben denen, dass sie die Fähigkeiten haben, den Wertekompass haben, dass wenn irgendwas Hartes auf uns zuprasselt, dass sie dann schon auch irgendwo die richtigen Entscheidungen treffen werden. Und jetzt kommt Robert Habeck und sagt so, ich werde mich mit den klügsten Leuten umgeben und werde versuchen, das Bestmögliche, die bestmögliche Entscheidung dann eben auch zu treffen, basierend auf diesen Werten, die ich habe, basierend auf diesen Einflüssen, basierend auf diesem Kompass, der mir eben auch zur Verfügung steht. Und das, finde ich, ist halt das ultimative ultimative Gegenentwurf zu Trump. Und die Bundestagswahl ist möglicherweise eben auch ein Test, ob man mit so einer Erzählung in der breiten Masse eben auch durchdringen kann oder ob eben das Gefühl einfach da ist, I need a strong leader. Egal wie der oder die jetzt eben auch aussieht, aber der mir sagt, hier ist mein 5-Punkte-Plan, let's go.
Ja, und strong dann vielleicht in dem Kontext vielleicht auch, da hat ja jeder so ein bisschen vielleicht auch einen alten Frame noch drauf, weil strong kann ja auch genau das Gegenteil sein, aber im Moment sind wir natürlich auch alle irgendwie durch Jahrzehnte geprägt und wir werden das eben dann auch oft unreflektiert natürlich mit einer gewissen Brille. Jetzt bist du so Kampagnen- und auch Strategie-Profi und begleitest da wahrscheinlich auch verschiedenste Organisationen. Würdest du sagen, ist es jetzt schon im Wahlkampf, auch im deutschen Wahlkampf jetzt irgendwas, wo du sagst, das war ein großer Fehler?
Ich glaube, es gibt eine Reihe von Fehlern, die gemacht wurden in jedem Wahlkampf. Und darfst du auch nicht vergessen, jedes Mal, wenn du so einen komprimierten Zeitraum hast, nochmal 109 Tage, alle Scheinwerfer dort auf jeden Kandidaten draufscheinen, aus jedem Winkel und du eigentlich auch überhaupt nicht entkommen kannst. Und denk an Armin Laschet letztes Mal, der halt dann eben im falschen Moment gelacht hat, obwohl er vielleicht hätte wissen können, irgendeine Kamera wird mich schon einfangen, aber er hat es halt einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, es sind einfach so viele Möglichkeiten für Fehler, die entstehen können. Und wir wollen ja eigentlich auch niemanden, der so durchgesanitized ist, wo alles desinfiziert ist und der im Reinraum im Endeffekt kandidieren. Wir wollen ja irgendwie auch einen echten Moment haben von diesen Leuten, weil das eben auch Teil der Authentizität und Glaubwürdigkeit ist. Jetzt gibt es natürlich nur eben auch Fehler, die gemacht werden. Wir denken zurück an den letzten Bundestagswahlkampf, Annalena Baerbock mit Plagiat und natürlich dem Lebenslauf und all diesen Aspekten. Jetzt schauen wir auf Robert Habeck, der dort beim Bericht aus Berlin war, wo dann eben die Frage kam, naja, was machen wir denn mit den Kapitalerträgen? Wollen wir damit vielleicht auch die Sozialsysteme eben finanzieren, wo es natürlich dann einen riesigen Aufschrei gibt? Wir sehen Friedrich Merz, der mit einem Plan nach Aschaffenburg nach vorne prescht und dann eben auch einleitet, dass mit der AfD gemeinsam auch abgestimmt wird. All das kann man natürlich evaluieren. Und jetzt ist, glaube ich, der wichtige Punkt. In jedem Wahlkampf wird es eine Reihe von Fehlern geben. Jeder Kandidat, jede Kandidatin, nochmal, egal ob es Kanzlerkandidaten, Präsidentschaftskandidaten, Bürgermeisterkandidaten oder Kandidatinnen für einen Job sind imperfekt. Wir sind alle imperfekt. Okay, größte Binse, die jemals jemand in diesem Podcast gesagt hat. Ich sag's trotzdem, na, yay. So, wir sind alle maximal imperfekt. Und jetzt ist aber der entscheidende Punkt. Es gibt diejenigen, die versuchen, dort irgendwo ein Pflaster drauf zu kleben, Make-up drüber zu pinseln und zu sagen, Hauptsache, es sieht niemand und irgendwie mogle ich mich durch. Und dann gibt's die anderen, die halt sagen, hier ist meine Imperfektion. Die macht mich aber im Endeffekt signifikant stärker. Ich gebe dir ein Beispiel. Letztes Mal Bundestagswahlkampf, Annalena Baerbock. Irgendwie war das Gefühl in ihrem Team da, der Lebenslauf ist zu kurz. Dann wird da noch ein bisschen ein paar Sachen mit reingeschrieben. Lebenslauf wird ein Ticken frisiert, damit sie einfach noch mehr Punkte mit da drin stehen hat. Ich denke zurück an Barack Obama 2008, er kandidiert. Er ist extrem jung, extrem unerfahren. Gegen wen kandidiert er? Er kandidiert gegen John McCain. John McCain war eine Legende im Senat, Vietnam-Veteran, wie gesagt, lange Foreign Relations Committee, jemand, der enorme Erfahrung hat, auch außenpolitisch. Jetzt hätte Obama natürlich sagen können, ich habe schon das gemacht, ich habe hier studiert und war in Harvard und Präsident des Law Reviews und so weiter, hätte alles machen können. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich mache quasi meine gefühlte Schwäche zu meiner Stärke. Hat gesagt, ja, ist richtig, ich bin jung, ich habe noch nicht die ganze Erfahrung, ich bin noch nicht so abgestanden wie Leute, die seit 30 Jahren in Washington rumrennen, ich bin der Einzige, der wirklich den frischen Wind hier mit reinbringen kann, ich bin derjenige, der Change verkörpert Und wonach hat sich Amerika gesehnt? Nach einem Kandidaten, der Hope and Change eben präsentieren kann. Ne? Friedrich Merz war in einem Interview, ne, vor ein paar Jahren, wo er gefragt wurde, Herr Merz, sind Sie eigentlich Millionär? Ne? Friedrich Merz ist Millionär. Jeder weiß, dass Friedrich Merz Millionär ist. Er besitzt ein Flugzeug, ne? Hat eine MS-Krawatte nach der anderen Art. Natürlich ist der Mann Millionär. Was macht Friedrich Merz? Er stellt sich hin und sagt, naja, Druckstrom, ich liege jedenfalls nicht drunter. Was hätte er sagen sollen? Herr Merz, sind Sie Millionär? Ja, bin ich. Ne? Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir ein Versprechen hatten in Deutschland, dass jeder und jede, die bereit ist, hart zu arbeiten, auch wieder einen wirtschaftlichen Aufstieg eben auch erfahren kann. Und genau deshalb trete ich an, weil ich derjenige bin, der weiß, wie die Wirtschaft funktioniert. Und genau das brauchen wir genau in diesem jetzigen Zeitpunkt. Und deshalb kandidiere ich. Deshalb beide Stimmen für die CDU am 23. Februar. Ja, ich bin Millionär, aber ich kann eben auch dabei helfen, dass du, liebe Christine, auch wieder Millionärin werden kannst, ne? Und dir ein Eigenheim finanzieren kannst und all die Sehnsüchte und Wünsche, die auch eben bei dir drinstecken, wieder ermöglichen kannst, ne? Das ist der Punkt. Wir müssen quasi durch eben unsere Schwäche durchgehen, um auf der anderen Seite eben stärker rauszukommen.
Also voll in die Offensive eigentlich zu gehen und zu gucken, was kann dann polarisieren, was können sich andere irgendwie picken und damit mache ich irgendwie auch einen Benefit oder zumindest einen gewissen USP nutze ich es anteilig zumindest.
Ja. Ja, du definierst, überall, wo der Kontrast entsteht. Ja,
ja, absolut. Verstecken bringt halt am Ende des Tages nicht wirklich was, vor allen Dingen nicht bei größeren Dingern. Also ich glaube, das dürfen wir auch gerade im Leadership, egal in welchen Verantwortungen wir sind, immer wieder uns bewusst machen, dass dieses Verstecken, wir riechen das irgendwie alle. Ja, also irgendwann kommt es halt raus und dann wird es nur schwieriger, dann lieber offensiv damit umgehen und damit taktieren auch eher. Ja, jetzt vielleicht nochmal eine Frage aus deiner Sicht. Diese ganze Schwingung, die wir jetzt so ein bisschen haben, hast du das Gefühl, dass auch demokratisch sich sowohl in den USA, aber auch vielleicht in Deutschland sich ein bisschen was verändern kann?
Ich meine, das ist ja genau der Punkt, den die Demokraten im Moment rausfinden müssen. Worauf legen sie den Fokus? Legen sie den Fokus auf, oh Gott, zwei Dutzend Eier kosten irgendwie $40? Oder legen sie den Fokus darauf, dass sie sagen, Donald Trump und Elon Musk hüllen gerade die Demokratie aus. Ne? Und ich glaube, wenn wir auf die Prozesse schauen, dann ist das schon durchaus auch zutreffend. Ne? Und wenn jetzt eben auch Kongressabgeordnete anfangen, in der Verfassung, 22. Verfassungszusatz rumzudoktern und zu sagen, darf Donald Trump nicht vielleicht doch nochmal kandidieren? Dritte Amtszeit. Ne? Wenn wir sehen, dass plötzlich Elon Musk ohne jegliches Mandat reinkommt und sich sämtliche Social Security Numbers Payment Systeme eben auch dort im Finanzministerium anschaut und dann eben auch möglicherweise auswertet, dass einfach Agencies wie USAID, also im Endeffekt das Entwicklungsministerium, ohne eine Abstimmung im Kongress, ohne ein Gesetz dann eben auch plötzlich abgewickelt werden. Das sind ja keine normalen demokratischen Prozesse innerhalb der Normen, die wir so gewöhnt sind. Insofern, ja, Democracy is on the chopping block. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und jetzt ist eben die Frage, wie resilient sind wir da eben auch, ne? Und können wir dem eben was entgegensetzen? Und jetzt gibt es die eine Theorie, die halt eben bedeutet, naja, wir lassen die jetzt einfach erstmal machen, die werden sich schon entzaubern. Die zweite ist halt eben, wir versuchen jeden Ast und Stock zu suchen und stecken die denen in die Speichen, um sie irgendwie langsamer zu machen, gehen in die Fundamentalopposition mit rein. Und die dritte ist halt eben, wir klagen. Ne? Wir klagen an jeder Stelle und hoffen eben darauf, dass das Rechtssystem eben auch dem was entgegensetzen kann und dort, wo halt eben auch Gesetze gebrochen werden, Elon Musk, Donald Trump und Co. gestoppt werden. Nur, ich glaube, das hilft alles nichts, wenn du nicht gleichzeitig eben auch in deiner eigenen Erzählung arbeitest und rausfindest, warum bist du die bessere Alternative? Und die Demokraten haben bis zu den Kongresswahlen Zeit, um eben auch diese Geschichte zu erzählen. Insofern, ich finde es großartig, wie Leute im Moment auch in Deutschland demonstrieren gehen und sagen, wir gehen demonstrieren für die Demokratie. Die Demokratie an sich reicht aber nicht aus. Du musst ein Argument machen. Du musst sagen, an welcher Stelle wird die Demokratie angegriffen? Wofür stehe ich ganz genau? Und insofern glaube ich, ist dieser Protest, wie gesagt, großartig, was da an Mobilisierung möglich ist. Aber irgendwann muss es eben auch konkreter werden und spitzer werden. Und das ist das, was Donald Trump sehr, sehr effektiv rausgeholt hat. Der sagt nicht nur Make America Great Again, sondern der sucht sich ein Thema nach dem anderen sehr spitz, sehr spezifisch raus, egal ob es Einwanderung ist, DEI ist, ob es eben Frauen bzw. Männer in Frauensportarten sind und so weiter. Die Liste ist unendlich lang. Und ich glaube, genauso muss man eben auch vorgehen, sich diese Themen raussuchen, aufspießen, daraus eine Geschichte bauen, um dann eben auch das Argument für Demokratie zu machen.
Ja, das ist dieses Praktische, ne? Ich muss es irgendwie für mich persönlich in meinem Mikrokosmos auch irgendwie assoziieren. Ansonsten ist es so eine, okay, Demokratie-Wort ist halt dann nicht für mich persönlich greifbar dann. Und dann gehe ich vielleicht nicht in die Offensive oder gehe nicht ins Kämpfen.
Ja, und es ist erstaunlich. Es gab eine Umfrage im September, meine ich, von der Washington Post. Da wurde gefragt, wem trauen Sie eher zu, dass er die Demokratie schützt, Donald Trump oder Joe Biden? Und Trump gewinnt diese Umfrage mit 56%. Und denke ich, das ist der Typ, der am 6. Januar eben auch das Kapitol jetzt gestürmt hat oder zumindest dazu aufgerufen hat, zu mobilisieren. Und dann denke ich mir so, wie kann das denn sein? Naja, wenn du eben schaust und die Leute sagen, wir sind fundamental unzufrieden, wie es im Moment läuft. Was ist das System, unser Operating System? Naja, es ist die Demokratie. Wenn ich so unzufrieden bin, dann bin ich ja natürlich auch mit dem System, in dem wir gerade leben, eben auch unzufrieden. Da muss sich was ändern. Wir brauchen ein System-Update quasi. Und Trump kandidiert und sagt, wir machen hier das System-Update. Wir machen einmal die Kühlhaube auf und schauen, was läuft hier alles falsch. Elon Musk wischt hier einmal durch und dann haben wir halt eben mit so einer leichten Autokratie versehen eben das neue Operating-System. Und ich glaube, hier jetzt auch, und wie gesagt, es sind noch etwa 10 Tage bis zur Bundestagswahl, ich sehe jetzt lauter Aufrufe, geh wählen. Ne? Schauspielerinnen und Schauspieler kommen und gucken, sehr, ne, staatsmännisch und staatsfrauisch, wenn du so möchtest, schauen in die Kamera rein und sagen, wählen ist die oberste Bürgerpflicht. Dann denke ich immer, ja, das ist auch richtig und wir sollten alle wählen gehen. Du musst das Argument machen, warum? Nur wählen gehen reicht nicht aus, wenn die Leute sagen, ich stehe hier auf dem Amt und warte Monate, bis ich einen Termin bekomme, bis mein Reisepass eben erneuert wird, bis ich dann eben mein Kfz umgemeldet habe oder was auch immer es ist. Das heißt, wenn die Leute unzufrieden mit dem System sind, dann reicht es nicht, einfach nur Werbung fürs System zu machen. Du musst schon auch sagen, was willst du ändern? Wo legst du den Schraubenschlüssel an und adjustierst das Operating System eben auch? Und ich glaube, das Argument muss gemacht werden und das muss in die Geschichte mit reinkommen.
Ja, das heißt, auch Trump hat da die Storytelling wirklich professionalisiert sowieso, ja. So wichtig, auch nochmal zu gucken, wie kriege ich, das gilt ja in so vielen Dingen, zu überzeugen kann ich nicht eben mit Plattitüden und mit allgemeinen Begriffen, sondern ich muss am Ende des Tages gucken, wen habe ich vor mir, was braucht der, um überzeugt zu sein, und das schaffe ich natürlich eher, indem ich mich reinversetze und gucke, was ist dem jetzt gerade wichtig, und das gilt in so vielen Dingen, also danke, dass du es nochmal bestärkst. Jetzt kommen wir gleich zum Ende, ja. Und du, wenn du Frauen oder auch Frauen in Führungspositionen so einen Rat geben könntest, so auch mit aus von Julius, ja? Was wäre das jetzt?
Ja, ich glaube wirklich, zu den Basics zu kommen. Einmal klar zu ziehen, warum ich und warum jetzt. Den eigenen Ziel zu finden, zu überlegen, wie kann ich das Ganze in eine, du hast eben gerade schon angesprochen, das Storytelling, ne? Und Storytelling ist ja manchmal so ein bisschen schmutzig, ne? So Storytelling, wir erzählen ein paar Geschichten. Mir geht's ganz explizit darum, es ist kein Fairytelling, ne? Das, was wir bei Donald Trump ab und zu gesehen haben, Märchenstunde, ne? Wo einfach Zahlen in den Raum geworfen werden. Wir geben 50 Millionen Dollar für Kondome für die Hamas aus, ne? Wo jetzt Elon Musk im Oval Office konfrontiert wurde und auch gesagt hat, ja, da habe ich halt auch einen Fehler gemacht, ne? Das ist Fairytelling. Mir geht's darum, dass wir die Fakten so erzählen, dass sie eben auch bei unserem Gegenüber ankommen. Und ich glaube, das ist das, was gute Leaders immer schon gemacht haben. Auf der einen Seite intellektuell und faktisch eben auch ganz klar zu wissen, wo sie stehen und was sie kommunizieren wollen, wissen, wo sie hin möchten, aber dann eben diese Punkte auch mitzunehmen und eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, was ich jedem und jeder empfehlen kann, ist, sich vielleicht nochmal die gute alte Joseph Campbell'sche Heldenreise anzuschauen. Zu sagen, ja, ich meine, wie gesagt, das ist der älteste Hut. Ne? Ja. Wir reden hier so alt wie die Mythologie an sich. Ne? Die Odyssee ist die gute alte Heldenreise, auch extrem maskulin natürlich. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Geschichte, wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Was steht zwischen uns und dem Erreichen unseres Ziels? Und wie kann ich als Steward, ne, euch eben auch mitnehmen, möglicherweise eben auch den Weg ebnen? Und vor allem du als Leader, Christine, du bist vielleicht eben auch nur eine Protagonistin, aber nicht die Protagonistin. Ne? Als Leader gehst du eben auch voraus und sagst, ich ebne den Weg. Aber vielleicht gehst du halt eben auch in die Rolle der Elfe. die dafür sorgt, dass alle in deinem Team zu den Heroes werden können. Ne? Die Geschichte muss aber eben auch erzählt werden. Da müssen die Charaktere inszeniert werden. Du musst ganz klar sagen, na, was ist denn dann eben auch das Mountaintop, auf das wir rauf wollen? Und wie können wir dann eben auch diesen Kurs navigieren? Letzter wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist was, was jeden betrifft, aber wo wir uns alle schwer tun. Es gibt keine gute Geschichte. Ich wiederhole es nochmal, ne? Weil es echt wichtig ist. Es gibt keine gute Geschichte ohne einen Schurken. Oder von mir aus auch ohne eine Schurkin. Ne? Luke Skywalker funktioniert nicht ohne Darth Vader. Donald Trump funktioniert nicht ohne Joe Biden. Na, wir brauchen immer Protagonist und genauso wichtig in jeder Geschichte ist eben auch der Antagonist. Und der Antagonist muss natürlich nicht immer nur eine Person sein. Es kann eben auch der Umstand sein. Ne? Die mangelnde Digitalisierung, die zu hohe Bürokratie, ne? Die mangelnde Zeit, was auch immer es ist. Aber es braucht halt eben dieses Obstacle, dieses Hindernis, das überwunden werden muss. Und darum geht's, glaube ich. Und das ist die Aufgabe von guten Leadern, eben zu überlegen, wie plotte ich diese Geschichte? Wie nehme ich mein Team mit? Wie kann ich die einschwören? Wo es nicht zwangsläufig nur wir gegen die ist, aber wir auf dem Weg zum Mountaintop hin, wo wir die unterschiedlichen Berge erklimmen und Obstacles eben auch überwinden.
Das fasst so gut zusammen, weil es einfach, ja, ich meine, ich muss ja irgendwo eine Perspektive liefern und den die Orientierung geben und dann trotzdem gucken, wie können wir die Hürden überspringen. Ja, super, super Analogie. Also wer da noch tiefer einsteigen will, du bietest, glaube ich, auch eine Masterclass an, regelmäßig mal in Berlin zumindest, habe ich das gesehen. Wir packen mal den Link einfach in die Shownotes, dann kann man da nochmal gucken. Ich habe noch drei persönliche Fragen an dich und dann entlasse ich dich. Und zwar, wo ist dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Mein Lieblingsort zum Arbeiten, ziemlich genau hier, wo ich jetzt gerade sitze, der Esszimmertisch.
Ah ja, geil.
Ja. Ich habe ein Büro und da quillt der Briefkasten über, weil ich nie hingehe. Wunderschönes Büro, wo auch besagte Masterclass stattfindet, in Berlin-Mitte. Aber ich liebe Schöneberg und ich sitze hier am Esszimmertisch und es ist einfach verdammt gemütlich. Und ich habe eine gute Kaffeemaschine zu Hause.
Und sieht nach vielen Büchern aus im Hintergrund. Sehr, sehr cool. Das letzte Buch, was du gelesen hast.
Das letzte schönste Buch, das ich gelesen habe, wo es keine Business-Literatur war, war Schönwald. Ein sensationelles Buch, eine Geschichte, die auch Amerika und auch den Trumpismus mit drin hat. Ein Buch, wo ich komplett mit eingetaucht bin. Und was ich nur jedem absolut 100%, 1000%ig empfehlen kann. Wunderbares Buch, Schönwald.
Cool. Cool, bin sehr neugierig.
Ja, sofort kaufen.
Und, ja, sofort. Warte kurz.
Ja, wirklich, wirklich.
Warte
wirklich,
kurz
sofort. Ja.
Ja, sehr, sehr gut.
Also, lass mich noch ein zweites Buch empfehlen. Lass mich noch einen zweiten wirklich shameless Plug machen. Ich halte es auch hier in die Kamera. Das Politik ist von der Joint Politics Gründerin Caro Weimann. Ich habe sie vorhin schon erwähnt. Und Philipp Husemann. Die Politik von morgen. Nochmal. Ja. Ich habe den Pulli an, Joint Politics. Meine Handyhülle, da steht Zeit für Zukunft draußen, ist Joint Politics. Ich liebe diese Organisation. Ich unterstütze sie in jeglicher Richtung. Das sind die Geschichten von politischen Talenten wie Natascha Sakroski, die sich für den gestaffelten Mutterschutz eingesetzt hat, von Verena Huberts, die kandidiert hat, nachdem sie ein Startup hochgezogen hat, mit Tim Cook in ihrer Küche, dem Apple-Gründer oder Apple-Chef vielmehr, gekocht hat und dann gesagt hat, ich will in den Bundestag rein und das möglich gemacht hat. Insofern, da sind die Geschichten drin, die Werdegänge von wirklich politischen Talenten, vielen echt tollen Frauen. Und ich glaube, es ist ein wunderbares Playbook, wie eben genau dieser Weg auch gegangen werden kann. Insofern joinpolitics.org und das Buch heißt Die Politik von morgen.
Cool, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Also vielen Dank. Und eine letzte Frage, was dich sofort entspannt?
Was mich sofort entspannt, ich glaube, was mich am besten entspannt ist, wenn ich irgendwo es schaffe, Sport zu machen. Sobald ich irgendwie das erste Gewicht hebe, es passiert zu selten, aber sobald ich es tue, geht der Stress raus, die Entspannung kommt. Ich liebe es, ja.
Kann ich voll unterstreichen.
Ja.
Danke, Julius, dass du dabei warst. Also Christine. Ich habe gesaugt und ich fand es sehr, sehr inspirierend und mega, mega cool, weil ich glaube, jetzt gerade in dieser Dynamik noch mehr ein bisschen zu verstehen, vor allen Dingen auch zu gucken, wie kann ich mich selber positionieren in meinen unterschiedlichsten Verantwortungen, ist, glaube ich, eine Aufgabe, da dürfen wir alle noch mal genauer hingucken, um wirklich auch was zu bewegen und was nach vorne zu bringen. Also vielen, vielen Dank.
Und du tust genau das mit deinem Podcast. Insofern vielen, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Vielen Dank, dass du dabei warst bei Female Leadership on Air. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann auf jeden Fall bewerten. Wir freuen uns immer über jede Bewertung und wir freuen uns auch, wenn du uns teilst. Also vielen, vielen Dank und bis bald.
We'll be right back.